Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 17. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, es ist erstens immer noch Brüssel einfach zum Ansagen. Dominik, in zwei Wochen ist soweit Brüssel einfach aus Aarau. Was sind die Einzelheiten?
Ja, das ist ein toller Event mit dem SVP-Nationalrat Andreas Glarner in Aarau, 31. März 2025. Die Türöffnung ist am 6. Am 6:30 fangen wir an. Und Thema sind die Verträge, die zwar noch niemand gelesen hat, aber ziemlich viele Sachen schon bekannt sind. Und wir reden darüber, was muss man wissen, was ist vielleicht eben noch offen, was ist besonders kritisch, worauf muss man achten. Es gibt einen tollen Anlass, eine tolle Diskussion und mit dem Andreas Glarner ist auch garantiert für den einen oder anderen Lacher gesorgt.
Gut, und jetzt kommen wir aber zu etwas, was nicht zum Lachen ist. Der Peter Bichsel, einer von der, ja, kann man sagen, bekanntesten Schriftsteller von der Nachkriegszeit, ist gestorben. Was sind da die Einzelheiten?
Ja, 89 ist er geworden, ist eine Legende, hat ganz vieles gemacht in seinem langen Leben. In einem Interview, das der Gian Geppi gemacht hat mit dem Germanist Philipp Tyson, betont er, er ist so ein bisschen der Meister gewesen von diesen kurzen Geschichten, wo so ein bisschen nach diesen grossen Werken von einem Frisch oder Dürrematt oder so, hat er eine andere Form wie entwickelt, offenbar auch, um sich ein bisschen abheben davon. Er ist auch immer politisch gewesen. Ich kann mich aber auch dort erinnern, ich habe in der Schule, hat man müssen Bichsel auch lesen, natürlich, ein Tisch ist ein Tisch, das haben, glaube ich, alle gelesen in dem Land. Aber an anderen Orten ist seine politische Geschichte und seine politische Geschichte manchmal durchaus auch ein bisschen sozialdemokratisch plump gewesen. Also ich weiss zum Beispiel, wir haben im Gymnasium Immersee müssen ein Stück lesen, wo er wirklich dazu aufgefordert hat, die Schule zu verwenden, um Politik zu ändern, um die Leute indoktrinieren, ziemlich plump und so. Das habe ich noch in Erinnerung. Und interessant ist, genau das hat ja Linksgrün in den letzten 30 Jahren gemacht.
Er war insofern interessant gewesen, weil er wirklich wahnsinnig schweizerisch ist. Also vielleicht noch schweizerischer als ein Dürrematt oder ein Frisch, weil er eben genau, wie du gesagt hast, die kleine Form, so die Kleinstaatsform auch in die Literatur eingebracht hat, oder? Wo er eben gesagt hat, ja, jedes kleine Detail, das ist eigentlich das Thema, das ist das Schweizerische. Hat das meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Ich finde, grundsätzlich ist das auch eine gute Methode literarisch. Ich meine, Weltliteratur entsteht eigentlich auch in der Provinz. Das ist das Lustige. Wenn man die ganz grossen Werke von der Weltliteratur anschaut, Romeo und Julia ist in Verona. Verona, schöne Stadt, okay, aber ist jetzt auch nicht gerade die wichtigste und grösste Stadt von der Welt. Venedig ist, glaube ich, wichtiger. Aber Verona ist dadurch weltberühmt worden, weil die Geschichte so wichtig ist. Und das finde ich, mit dem Peter Bichsel eigentlich auch gestimmt. Er hat auch Erfolg gehabt, muss man sagen, oder? Er ist in Deutschland ist er sehr gut gelesen gewesen. Über den deutschsprachigen Raum ist er nicht rausgekommen. Da muss man auch sagen, das hat ein Dürrematt und Frisch geschafft, und Peter Bichsel nicht. Aber das ist nicht seine Schuld, sondern, ja, die Schweizer haben jetzt auch eben eine sehr spezielle Form, die vielleicht viele Leute sonst nicht so interessiert. Aber er war ein grosser Schriftsteller gewesen. Interessant ist sicher seine politische Rolle. Er hat sich sehr engagiert. Er war befreundet gewesen mit dem Willy Richard, dem damaligen SP-Bundesrat, auch ein sehr bodenständiger Bundesrat aus Solothurn. Dominik, was hast du noch für dort zu sagen?
Ja, er hat... Ich glaube nicht alle, aber sehr viele Reden geschrieben und ist verantwortlich gewesen für den bodenständigen Ruf und auch die Beliebtheit. Ich glaube, also ich kann mich erinnern, obwohl aus bürgerlichem Haus, der Bundesrat Willy Richard ist auch bei meinen Eltern beliebt gewesen. Man hat ihn mögen, auch weil er natürlich, er hat eine bodenständige SP-Politik gemacht, er hat gewusst, zuerst muss man Geld verdienen, bevor man es verteilen kann. Und es ist ziemlich, ich kann mich erinnern, der Willy Richard ist ja, glaube ich, auf einer Wanderung an einem Sonntag gestorben. Da ist, ja, das ist, hat man bedauert und hat das Glück gehabt, ja, da ist auch wirklich einer verloren gegangen, der noch länger hätte können Bundesrat werden. Und er hat für ihn geschafft, er ist auch mitverantwortlich gewesen, glaube ich, für den Ruf.
Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube sogar, er war dabei gewesen bei dieser Wanderung. Nicht. Das war wirklich sehr eine enge Beziehung gewesen. Und wie du sagst, richtig, er hat viele Reden formuliert vom Richard. Aber der Richard, wenn man einen spontan erlebt hat, das war jemand, der sehr ein guter Redner war. Sowieso, der hätte vielleicht den Peter Bichsel vielleicht gar nicht gebraucht. er ist von der Ausbildung, er war ein Heizungsmonteur gewesen, das war wirklich ein Büzer gewesen. Ich glaube, der letzte Arbeiter, der für die SP im Bundesrat war, von dieser Arbeiterpartei, ist deshalb wirklich einer der populärsten Bundesräte gewesen. Und der Peter Bichsel hat das natürlich auch ein bisschen zelebriert. Und ich würde jetzt behaupten, ja, er ist sicher politisch wahnsinnig ruhig geworden, oder? Also, ich meine, ich würde jetzt behaupten, in den letzten 40 Jahren, weiss nicht, ob er sich noch irgendwo gross geäussert hat. In den 90er Jahren hat er sich noch geäussert. Seither ist sehr, sehr ruhig geworden, der Peter Bichsel. Er hat auch aus dieser Provinzialität dann alles rausgeholt, oder? Er ist nicht in Zürich gewesen und nicht in Basel gelebt, sondern er ist wirklich in der Provinz hocken geblieben. Ja, und sehr eben so, auch so lakonisch immer geredet, fast nichts mehr gesagt, oder? Aber er ist sicher auch ein Vertreter von einer Sozialdemokratie, die es nicht mehr gibt. Also muss man auch sehen, der Peter Bichsel war zwar selber Primarlehrer gewesen, nicht ein Heizungsmonteur, aber ist auch dort gestanden für die Partei, die eine Büzerpartei war, die die einfachen Leute vertreten hat, die für die einfachen Leute eingestanden ist. Das ist etwas, was heute nur noch Gewerkschaften machen, oder? Aber sonst die Woke, die Juso-Partei, das ist eine Akademikerpartei für linke Akademiker. Und die meisten Akademiker sind heute links. Deshalb hat die SP, wie viel haben sie? 18%. Das sind wahrscheinlich alles Akademiker. Ich würde jetzt sagen, es gibt noch 2-3 Arbeiter, die die Partei wählen. Und Peter Bichsel hat sicher bis zum Schluss SP gewählt, würde ich vermuten. Ich weiss, es hat einmal eine Kontroverse gegeben. Er wollte austreten. Er ist, glaube ich, sogar austreten. Ich kann mich erinnern, dass ich im Archiv, ich weiss nicht mehr, welchem Archiv, ehrlich gesagt, ich glaube, ein Sozialarchiv, die Auseinandersetzung miterlebt haben, die SP Solothurn hat einen flapsigen Wahlspruch gemacht, ich weiss auch nicht, irgendwie eben zu flapsig, ich weiss nicht mehr was, also, Juso, ein bisschen blöd, schon recht. Der Peter Bichsel hat sich so aufgeregt und ist austreten aus der SP und dann hat der Peter Bodemann, der damals Parteipräsident war, und der André Dagge, Generalsekretär, die haben, also ich habe die Korrespondenz gelesen, die haben sich bemüht, den Peter Bichsel zurückzuholen, weil es eben natürlich ein wichtiger, prominenter Vertreter war von der SP. Aber ob er dann wirklich geblieben ist in der SP, ich weiss es gar nicht, vielleicht ist er später dann wieder eintreten. Also wegen einer Wahlparole muss man ja nicht gerade austreten aus der Partei. Das ist der Peter Bichsel gewesen. In dem Sinn ein wichtiger Schriftsteller, ein grosser Schriftsteller, auch ein Schriftsteller, der sich noch geäussert hat zu der Politik. Heute haben wir ja fast keine Schriftsteller mehr, die überhaupt etwas zu sagen haben. Die Welt verändert sich, Donald Trump, Geopolitik, Russland, Ukraine. Wir hören nicht mehr von der Kulturschaffenden. Die gibt es, glaube ich, gar nicht. Das war heute ein guter Artikel gewesen, der NZZ, Roman Bucheli. Ganz einen guten Artikel, der das eben rausholt, dass die Kulturschaffenden, die haben sich wie abgemeldet. Die leben, glaube ich, im Bunker. Ich weiß nicht, wo die überhaupt noch leben. Die haben gar keine Meinung mehr zu der Welt, sondern sie sind wirklich Biedermeier. Sie sind Biedermeier, die sich ihre Biedermeier-WG zurückziehen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Der sogenannte Beschleunigungserlass. Ganz eine grosse Chance für die Bürgerlichen. Um was geht's, Dominik?
Ja, das ist ein Erlass vom Bundesrat, der beschleunigen will, dass man Windräder bauen kann und Solarparks, insbesondere in den Alpen, nicht nur, aber auch. Und auch die 16 Wasserkraftprojekte, die man ja dringend braucht, um im Winter ein bisschen mehr Strom zu haben, dann, wenn eben Windräder und Solar nichts oder weniger oder fast gar nichts liefern. Und das ist wirklich, das ist eine Tragödie eigentlich. Der Alex Reichmuth hat das super nachgezeichnet. Es ist ein physikalisches Phänomen. Es ist nämlich der langsamste Beschleunigungserlass seit 1848. Es zeigt, wie Dialektik in der Politik eine grosse Rolle spielt. Weil jetzt der Ständerat beschlossen, ja, wir müssen jetzt da gleich nochmal über die Bücher und es geht, genau könnt ihr das lesen, ich unten dran verlinken, es geht eigentlich darum, dass man gesagt hat, man will das Verbandsbeschwerderecht will man einschränken, eben insbesondere bei diesen 16 Wasserkraftprojekten. Man kann nur Beschwerden machen, wenn mehrere, ich glaube 3 NGOs zusammen eine Beschwerde einreichen. Und da läuft links-grün Sturm. Und jetzt haben die Bürgerlichen die Hose voll, also vor allem die Mitte und die FDP. Hilfe, jetzt müssen wir einen Kompromiss finden, sonst ergreifen die das Referendum. Dabei, das wäre das Allerbeste, wenn denn die das Referendum ergreifen gegen den Beschleunigungserlass, wo ja eigentlich der Beschleunigung dient. Das würde die richtig auch in Bedrängnis bringen. Also von mir aus, und die Chancen lieber packen und bleiben hart, insbesondere bei dieser Einschränkung vom Verbandsbeschwerderecht.
Absolut. Und da können jetzt die Bürgerlichen wieder mal zeigen, dass sie anfangen, das politische Handwerk wieder lernen. Das ist wirklich genau so, muss man es machen, wie der Dominik erzählt hat, weil es ist für die SP wahnsinnig mühsam, wenn sie da ein Referendum machen müssen. Da haben sie schon die Hälfte von ihrer eigenen Klientel gegen sich. Genau da muss man machen. Macht doch das, was die SP die ganze Zeit mit euch macht. In dem Sinne, dass die Bürgerlichen immer wieder spaltet, siehe Rahmenverträge und so weiter. Das schaffen sie immer wieder. Machen das Gleiche. Das wäre eine gute Idee, abgesehen davon, dass das Verbandsbeschwerderecht sowieso weg sollte. Das haben wir eingeführt, seinerzeit wegen dem Waldsterben, wo es nie gegeben hat. Waldsterben war eine absolute Fata Morgana, eine Medienente, eine Zumutung. Die Wälder sind nie gestorben und wir haben aber das Verbandsbeschwerderecht eingeführt. Und das andere, was wir auch gemacht haben, provisorisch auf der Autobahn, Tempo 120 eingeführt, Kopfendeckel. Ist immer noch da, ist immer noch da. Provisorisch eingeführt, da seht ihr, wie euch Politiker veralbert. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. UNRWA ist auch so ein Thema, wo wir schon so viel mal darüber geredet haben und wo eigentlich meiner Meinung nach wirklich alles klar ist. Es ist ein No-Brainer. Morgen wird der Ständerat darüber entscheiden. Dominik, was gibt es da Neues?
Ja, es gibt morgen eine ganz wichtige Abstimmung, nämlich über eine Motion von David Zuberbühler, SVP-Nationalrat aus Appenzell-Ausserrhoden, wo verlangt, dass man fertig zahlt, also dass man keine Steuergelder mehr der UNRWA schickt. Der Nationalrat hat bereits zugestimmt. Die ständerätliche Kommission hat mit Stichentscheid vom Präsidium ebenfalls Ja gesagt. Darum ist das wirklich eine Entspannung auch. Heute auch noch so eine kleine Demo von 20 verirrten anti-israeli motivierten Schrägstrich Antisemiten auf dem Bundesplatz, wo da ganz schlimm, wir müssen da weiter zahlen. Und ich habe es einfach nochmal zusammengestellt. Wir haben ja schon ein paar Mal geschrieben, oder? Die Beweise, es sind eben nicht nur Hinweise, die Beweise, dass die Organisation von Terroristen und Antisemiten, Rassisten unterwandert sind. Also, ich habe am Schluss auch wieder gar nicht alles können schreiben. So viel sind die. Und ich habe dann noch ein Interview gemacht mit Marianne Binder, Ständerätin aus dem Aargau, von der Mitte, wo klar sagt, oder, selbst wenn einem Zivilbevölkerung und ihre Not, die dort herrscht, näher geht, oder, du in RWA, ist mitverantwortlich an dieser Not und sie ist, so wie es auch der Bundesrat Gassis einmal gesagt hat, Teil vom Problem und nicht Teil von der Lösung. Wenn sie Teil von der Lösung wäre, dann wäre das Problem ja schon längstens gelöst, weil sie seit Jahrzehnten für Bildung, für Medizin zuständig ist in diesen Gebieten, aber das einfach nicht schafft, weil sie unterwandert ist. Und es geht einfach nicht mehr, wir können nicht so vorwärts gehen und wir müssen eine andere Variante haben, ein anderes Hilfswerk, Alternativen gibt's. Es ist fertig, ich will nicht mehr, ich als Schweizer Steuerzahler, ich kann nicht viel ändern in Gaza, aber ich will wenigstens den Terror und den Rassismus und den Antisemitismus nicht auch noch müssen zahlen.
Genau, und das gilt natürlich für alle Europäer und auch die Amerikaner. Und die Amerikaner haben ja jetzt natürlich auch gestoppt und die Amerikaner, wie überall, haben sie ja alles gezahlt. Das heisst, UNRWA ist sowieso fast nicht mehr überlebensfähig, weil die Amerikaner sich zurückgezogen haben. Die Europäer haben auch kein Geld. Die müssen jetzt das erste Mal aufrüsten, um sich dem Putin gegenüber können zu erwehren. Also es ist genau der richtige Zeitpunkt, wo man das auflösen muss. Vielleicht das noch einmal ein bisschen betonen, was du gesagt hast. Die UNRWA, die ist gegründet worden nach dem Unabhängigkeitskrieg von Israel, wo die Palästinenser verloren haben. Sie haben den ausgelöst. Die Araber haben den ausgelöst, den Krieg. Nachdem sich die Araber eben nicht haben wollen, daran halten an den Teilungsplan von der UNO, wo die UNO-Generalversammlung damals beschlossen hat, mit einer grossen Mehrheit, übrigens auch die Sowjetunion hat damals zugestimmt. Daran haben sich nicht alles gehalten und deshalb hat es überhaupt das Flüchtlingsproblem gegeben, weil einerseits haben sie den Krieg ausgelöst und zweitens sind sie nachher nicht bereit gewesen, die Araber, die armen Leute, die armen Menschen, die in dem Sinne ein bisschen Opfer geworden sind von dieser Politik, nämlich Palästinenser in diesen Gebieten, wo jetzt heute zwar Israel gehört, die aufzunehmen. Es ist genau der gleiche Fall wie zum Beispiel Schlesien. Die Deutschen haben den Krieg ausgelöst, den Zweiten Weltkrieg. Nachher haben sie Schlesien verloren. Und jetzt wäre es so, die Deutschen sagen einfach, die Schlesier nehmen wir nicht auf. Die 3 Millionen sind es, glaube ich, in Schlesien, 3 Millionen Deutsche, die nehmen wir nicht auf. Nein, das sind gar nicht Deutsche, das sind Schlesier. Das sind Schlesier. Und dann hat man eine UNO-Organisation gegründet für die Schlesier, für die Flüchtlinge aus Schlesien. Und die wäre jetzt immer noch da, So wäre es. Wir hätten jetzt immer noch eine Flüchtlingsorganisation, die mehr als Steuerzahler in der Schweiz würden zahlen. Und die Schlesier würden irgendwann mit dem Flüchtlingslager hocken, irgendwann mit in Polen oder vielleicht in Tschechien, ich weiss nicht. Wir finanzieren das und die Schlesier wären noch Terroristen und dann die ganze Zeit gegen Polen hetzen, gegen Russen hetzen und so weiter. So ist die Situation. Es gibt keine einzige andere UNO-Organisation auf dieser Welt, die sich nur einem Volk, nämlich den Palästinensern, widmet. Kein einziger. Schon das ist Antisemitismus, dass das überhaupt gibt. Und von dem her, weg mit dieser grusigen antisemitischen Organisation, die zu aller Schande noch von einem Schweizer geführt wird. Eine Schande ist das. Weg mit dem Mensch. Weg mit dem. Es ist unglaublich, was wir uns gefallen lassen haben. Wir haben gesehen, was in Gaza gelaufen ist. Und das sind wirklich Leute aus dieser Organisation. Sie sind selber Terroristen gewesen. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch erfahren von den Geiseln, die ja jetzt tröpfchenweise frei geworden sind, dass sie zum Teil festgehalten worden sind in Wohnungen, wo Leute gewohnt haben von der UNRWA, Mitarbeiter von der UNRWA. Hört auf mit dem Blödsinn. Ich hoffe, das wird morgen ab. Wird wirklich endlich die Organisation, werden die Gelder gestrichen, die Organisation bekommt. Gut.
Wir werden wieder nur schnell, damit es alle wissen, wir werden wieder ganz genau anschauen, wie das letzte Mal, wie die Ständeräte stimmen. Das letzte Mal ist so ein Antrag gescheitert, vor allem an den Mittenständeräten und ein paar FDP-Ständeräten und natürlich den Vereinigten Links-Grünen. Das tun wir morgen sicher nochmal wieder genau anschauen. Und noch ein letzter Punkt, oder, finde ich einfach wichtig. Man hat jetzt auch gesehen bei diesen Geiselübergaben, oder, wie, dass die sind einmal in UNRWA-Schulen gegangen. Die Kinder, die dort gejubelt haben über tote Juden und über fast verhungerte Geiseln, die man irgendwie noch zur Schau geführt hat. Das ist so grusig. Man kommt oder wir müssen dort wirklich etwas radikal ändern zum Positiven. Und man kann nicht mehr mit Humanismus argumentieren, wie es Befürworter von der UNRWA machen und auch nicht mehr mit einem drohenden Reputationsschaden. Ich glaube, den Reputationsschaden haben wir eher als Schweiz, wenn wir weiterhin das finanzieren.
Genau. Und abgesehen davon, ich meine, das ist ja immer so ein Argument, das immer kommt, wenn gewisse Leute finden, gewisse Sachen in der Außenpolitik sollen wir anders machen. Also, wir haben eigentlich selten erlebt, dass die Schweiz wirklich einen schlechten Ruf hat im Ausland, wegen diesen politischen Entscheidungen, die wir fällen, weil die meisten wissen, wir sind eine Demokratie und dann wird es halt so entschieden und das akzeptieren eigentlich die meisten Leute im Ausland. Das ist auch so ein Scheinargument. Nein, letztlich geht es wirklich darum, würde man eine Organisation unterstützen, die offensichtlich involviert war in Terrorismus, in antijüdische Verbrechen, in antisemitische Verbrechen, würde man das unterstützen? Und da finde ich, alle die Ständeräte, die sich jetzt das überlegen, tun das selber gut überlegen, ist das ja ein gutes Gewissen, dass sie so etwas 80 Jahre nach dem Holocaust können unterstützen können. Also finden die da eigentlich zum Teil die gleichen Ziele haben wie der Holocaust, nicht zum Teil, sind die gleichen Ziele wie seinerzeit Nazis im Holocaust, wollen die solche Leute finanzieren? Also nein, ich glaube nicht. Wir wollen das nicht. Gut, jetzt gehen wir zu einem erfreulichen Thema. Helene Budliger, Staatssekretärin, Chefin vom SECO, ist jetzt in Washington und probiert unsere Handelsbeziehungen mit Amerika, ein sehr wichtiger Handelspartner, ist eigentlich zurzeit der wichtigste Empfänger von unserem Export. Sie ist wichtiger geworden als Deutschland. Also ich rede jetzt von der Export, nicht von der Import, aber von der Export. Kein Land nimmt mehr Export auf als Amerika. Ja, Dominik, was ist da zu sagen?
Ja, das ist ein grosser Erfolg für SECO, auch für Guy Parmelin, dass das irgendwie klappt hat. Es ist nicht ganz klar im Moment, wer sie kann treffen kann, aber es gehen die wildesten Gerüchte, dass sie wirklich weit raufkommt, möglicherweise zum frisch benannten Handelsbeauftragten aus der Administration Trump. Das wäre ein riesiger Erfolg, muss man sagen, auch wenn es eine Stufe drunter ist. Es ist einfach wichtig, dass die Administration merkt, die Schweiz ist nicht die EU und die Schweiz hat zwar einen sogenannten Handelsbilanzüberschuss, das passt der Trump-Administration nicht, aber das hat wesentlich auch zu tun mit einem starken Franken und es hat wesentlich auch zu tun mit Investitionen, die wir in den USA machen. Wir sind, je nachdem, es schwankt ein bisschen von Jahr zu Jahr, der sechste oder siebte grösste Investor in den USA, wir als kleine Schweiz. Und da muss man einfach betonen, schau, wir sind im gleichen Boot wie du. Wir investieren in den Werkplatz von den USA, wir schaffen dort Stellen für deine Leute in Ohio, Pennsylvania und so weiter. Und ich finde das wirklich, muss man sagen, das ist ganz entscheidend. Oder während dem Brüssel in Handelskrieg geht, tun wir zeigen, dass wir nicht die EU sind und dass wir ein guter Partner sind. Wir sind ein guter Partner für die USA. Wir wären es auch mit der EU, wenn die nicht so blöd würde tun. Aber wenn es darauf ankommt, sind wir es halt mit der USA.
Genau, und du hast richtig gesagt, Werkplatz, oder? Das ist nämlich wirklich das wichtigste Anliegen von der Regierung Trump. Der Trump ist gewählt worden, unter anderem von sehr vielen Leuten, die ihren Job verloren haben in den letzten 20 Jahren. Die Deindustrialisierung von Amerika, die vor allem im Mittleren Westen sehr, sehr deutlich zu sehen ist, das ist einer der wichtigsten Gründe, warum ein Aussenseiter, warum auch, ja, kann man sagen, ein Querulant, ein sehr spezieller Politiker wie der Donald Trump überhaupt gewählt worden ist. Das heisst, das ist ganz, ganz wichtig für die Agenda von Trump. Er will die Deindustrialisierung stoppen. Er will eigentlich Industrie zurückholen. Mhm. Er will den Werkplatz, nicht auf Kosten vom Finanzplatz, aber den Werkplatz Amerika wieder fördern, weil er will, dass die einfachen Leute, die ihn jetzt gewählt haben, wieder einen Job bekommen. Und deshalb hast du völlig richtig gesagt, Frau Budliger, und ich glaube, sie sieht es, sie weiss es, muss genau das Argument am meisten spielen. Wir investieren richtig viel in Werkplatz Amerika. Wir produzieren in Amerika, wir tun sehr viel auch investieren in Forschung und Entwicklung. Wir sind der sechste, wie du gesagt hast, sechstwichtigste Investor, was ausländische Investoren betrifft. Aber wir sind Nummer eins, wenn es um Investitionen geht in R&D, also in Forschung und Entwicklung. Also wir sind unglaublich für unsere kleine Grösse, sind wir wirklich nicht ein Zwerg in Amerika. Und ich bin überzeugt, dass Frau Budliger das gut kann vermitteln, weil da muss man jetzt wirklich mal ein paar Mal richtig paar Mal loben. Also das ist ein richtig guter Personalentscheid gewesen. Ich habe ihn seinerzeit kritisiert.
Wir beide.
Ja, leider ein bisschen, muss ich jetzt auch sagen, ein bisschen akademisch arrogant gefunden, ihren Bildungsrucksack sei nicht das höchste der Gefühle. Und heute muss man sagen, es ist eine von der erfolgreichsten Handelsdiplomatinnen, die die Schweiz hat, seit langem. Sie macht sehr gut. Sie hat uns dort sicher auch viel besseres Ergebnis mit der EU angebracht. Das sollte man eh da wieder wegnehmen. Sie da sollte nichts mehr so Zeug machen. Die sollten sowieso nur noch irgendwelche Kultursachen machen. EDA können wir nicht mehr brauchen. Das ist fertig. Jetzt in dieser Zeit machen sie EDA zu. So wie wir es auch gemacht haben jetzt in Amerika, Department of Education, könnte man eigentlich langsam zumachen. Wir haben nachher nur noch ein Departement für Außenwirtschaft. Das würde etwas bringen. Und das tut Helen Budliger unter dem Guy Parmelin führen. Und die Ignacio Cassis soll etwas anderes machen als Bundesrat. Es gibt sehr viele wichtige Aufgaben, aber das EDA brauchen wir nicht mehr. Gut, aber schauen wir, was da rauskommt. Irgendwie am Mittwoch werden wir wahrscheinlich etwas erfahren. Aber wie du gesagt hast, wir haben keine Ahnung, wer sie überhaupt trifft. Aber es ist wichtig, und das ist vielleicht der letzte Punkt, wo man wirklich muss sagen, jetzt müssen wir Äquidistanz zeigen. Gegenüber der EU, gegenüber Amerika und gegenüber China. Wir müssen wieder in die Rollen hineinkommen, wo die Leute das Gefühl haben, ja, die sind mehr oder weniger neutral. Die sind auch außenwirtschaftspolitisch eben neutral. Sowieso. Von denen haben wir immer profitiert, deshalb sind wir immer für den Freihandel gewesen. Das ist für uns natürlich das Beste. Aber in Amerika hat sich alles geändert. Es ist so. Und wir müssen uns einfach mit dem abfinden. Es kann ja Leute geben, die das stört, aber wir können es nicht ändern. Es ist so. Und wir müssen auch wissen, Donald Trump ist für 4 Jahre gewählt und nachher sieht es zurzeit immer noch so aus, dass die Republikaner wahrscheinlich bleiben. Also ein J.D. Vance kann durchaus Präsident werden, durchaus Nachfolger. Also könnte sein, dass wir 12 Jahre lang jetzt das Regime haben, Trumpismus, und der J.D. Vance ist, was Zölle betrifft, noch viel, viel extremer als der Trump. Also wir müssen uns mit dem arrangieren.
Das Interessante ist ja, dass das, die Stellen zurückholen, den Werkplatz schützen, das ist durchaus eine linke Politik. Oder? Das ist ja, da drehen ja einerseits Demokraten in den USA durch, aber auch hier in Bern, ich habe das auch schon mit dem SP-Nationalrat besprochen, oder? Das Schützen vom Werkplatz und so, es ist eigentlich nicht meine Position als Liberale, aber der Trump macht eine Politik, wahrscheinlich eine Willy Richard-Politik, oder? Er schützt, ich habe die Zahl gesehen, 5 Millionen Jobs sind allein in dem Rust Belt verschwunden gegangen. Auch eine Einkommensverschiebung hat stattgefunden vom Mittelstand, das ist der American Dream kaputt gegangen, dass du als einfacher Autoarbeitnehmer vielleicht einmal deine Kinder an eine Uni kannst schicken und sie dann irgendwie aufsteigen. Also, oder du selber den Weg findest und das will er wieder zurückbringen. Das ist ein linkes Anliegen und die Linken, sowohl denen wie bei uns, drehen im Rot und finden den Trump das Allerschlimmste.
Du hast recht, und ich meine zum Beispiel die Gewerkschaften von der Autoindustrie, eine sehr wichtige Gewerkschaft, unterstützt das jetzt. Die Zollkriege, die Donald Trump offensichtlich eingeleitet hat, die unterstützen das. Also es ist völlig richtig, es ist eigentlich ein linkes Anliegen. Aus einer liberalen Sicht, eben, wir sind für den Freihandel. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, und das sage ich jetzt als Historiker, es ist einfach so, der Freihandel hat immer Grenzen gehabt, weil letztlich sind das Demokratien. Und wir haben ja, ich meine, wir wissen es bei der Landwirtschaft, wir unterstützen die Landwirtschaft auch. Ist auch gegen liberale Prinzipien, ist sicher gegen den Freihandel. Aber es gibt halt politische Gruppen, die so wichtig sind, dass sie sich wehren können. Und bei uns, unsere Deindustrialisierung, die ich ja auch bedauere, ja, dort hat sich niemand gewehrt, weil wir haben gar keine Arbeiter mehr. Die Leute sind irgendwo, das ist dann der Vorteil von der Schweiz, weil wir so gute Berufsbildung haben, haben wir das können auffangen. Wir haben nicht Arbeitslosigkeit in Baden oder Winterthur oder Arbon, wo die Maschinenindustrie früher noch war und wo heute nicht mehr so stark ist. Wir haben das sehr gut gemacht. Und das ist vielleicht noch der letzte Punkt, wo vielleicht der Frau Budliger, der Amerikaner, auch könnte mal noch etwas bringen, oder? Ich meine, die Amerikaner haben sich immer wieder interessiert für Berufsbildung. Und das müssen wir jetzt auch wieder pushen, dass die Amerikaner merken, hey, der Strukturwandel, den es gibt, der ist nicht so einfach zum Aufhalten. Also da könnt ihr mit Zöl viel machen, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Aber Berufsbildung fängt die Folgen auf von dem Strukturwandel. Und da wäre vielleicht auch noch ein interessantes Argument. Gut, wir müssen noch ganz letzt noch über den Loben, auch wieder loben, der Hans-Peter Portmann, FDP-Nationalrat. Dominik, was hat er gemacht, dass das möglich geworden ist?
Ja, er hat offenbar seine Beziehungen auch ein bisschen spielen lassen, die er in die USA hat, um das zu ermöglichen. Wir werden ihn beim Nebelspalter drum zum Held des Tages erklären. Hans-Peter Portmann, FDP, Nationalrat und Zürich.
Das ist super. Alles, was dazu führt, dass unsere Beziehungen zu Amerika besser werden, muss man loben. Das ist wahnsinnig wichtig. Es geht um das Überleben. Das Überleben von der Schweiz, das ist also wichtig. Gut, in dem Sinn, das war es, Bern einfach, an dem 17. März 2025. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren. Das ist die beste Art, uns zu unterstützen. Wir bedanken uns jetzt schon. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht grundsätzlich anti-amerikanisch sind. In dem Sinn, mach es gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch